Irgendwann mal in einer Führungsaufgabe zu sein, ist für viele ein erstrebenswertes Ziel in ihrer Karriere. Es scheint so ein normaler Verlauf zu sein, wenn ich irgendwann mal etwas erreicht habe, dann bin ich Führungskraft. Doch der ein oder andere stellt dann fest, dass es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war, diesem Ziel nachzugehen. In dieser Folge spreche ich mit einer sehr erfahrenen Führungskraft über die Vorteile, aber auch die Schattenseiten von Führung in der Personalberatung. Wir sprechen darüber, wie du als jemand, der vor dieser Entscheidung steht, schon frühzeitig beurteilen kannst, ob es der richtige Weg ist und wenn du die Entscheidung getroffen hast, wie du dich optimal auf diese Aufgabe vorbereitest. Wenn du diese Podcast-Folge als Unternehmensinhaber oder Führungskraft hörst und gerade überlegst, ob du eine bestimmte Person aus deinem Team zur Führungskraft machen sollst, bekommst du Tools an die Hand, um zu beurteilen, ob die Person, die du auserkoren hast, tatsächlich auch die richtige ist und was du tun kannst, damit sie in der Funktion als Führungskraft auch langfristig happy bleibt.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Ich habe heute den Thomas zu Gast und Thomas ist seit über 20 Jahren in der Personaldienstleistung tätig und verantwortet aktuell als Geschäftsführer das Deutschlandgeschäft von Robert Walters. Er hat genau wie ich übrigens Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt und Diplom-Wirtschaftsjurist studiert und ist eben direkt nach dem Ende seines Studiums 2005 in die Branche eingestiegen, genauso wie ich übrigens auch. Und ihr auch bis heute treu geblieben, wie ich auch. Das sind wir schon mal, haben wir schon mal drei Gemeinsamkeiten. Seit den letzten 15 Jahren arbeitet er in internationalen Konzernen, hat dabei immer wieder verschiedene Aufgaben auch an unterschiedlichen Standorten übernommen und in diesem Umfeld dementsprechend sehr umfassende Kenntnisse erlangt. Aber ein Thema hat ihn eigentlich die ganze Zeit ganz besonders beschäftigt und gereizt. Das ist nämlich das Thema Führung. Und deswegen haben wir uns heute für den Podcast genau dieses Thema auch ausgesucht. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank, Simone, auch für das nette Intro und die drei Gemeinsamkeiten. Das freut mich.
Ja, voll gut, ne? Also 2005, man kommt sich immer so vor wie so ein Dinosaurier schon, wenn man sagt, man ist seit 20 Jahren in der Personaldienstleistung und irgendwie selber kommt es einem vor, als wäre es irgendwie erst gestern gewesen, der Einstieg.
Das stimmt, das geht mir auch so.
Wie hat sich's denn bei dir eigentlich ergeben? Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jo, Wirtschaftsjurist habe ich studiert, aber jetzt gehe ich in die Personaldienstleistung. Also warum?
Ja, es gab in diesem Studium, was ich übrigens sehr empfehlen kann, drei Spezialisierungen und eine davon war HR. Und weil ich relativ schnell gemerkt habe, ich möchte nicht in Richtung Steuern, Prüfungswesen oder Finanzwesen gehen, war ich natürlich mit HR sehr happy und dann über ein Praktikum in einer HR-Abteilung, das war also das einzige Mal, wo ich auf der anderen Seite des Tisches saß, kam so die Begeisterung fürs Thema HR zusammen dann mit meiner Persönlichkeit Vertrieb. Und dann, ja, ist lange her, da war der Arbeitsmarkt noch ein anderer, aber so hat sich's dann mal ergeben über ein Start-up, wo ich dann einen Bereich Personalvermittlung aufgebaut habe. Die haben aber nebenbei mehr in Richtung Marketing, Kundenzufriedenheitsthemen gemacht. Mhm. Und so bin ich eigentlich mal reingekommen in das Ganze.
Ja, spannend. Also, weil du sagst, ja, das Studium kannst du empfehlen. Ich habe immer so die Empfindung und Wahrnehmung, wenn ich mit den echten Juristen spreche, aber auch Leute, die das studiert haben, eben Wirtschaftsrecht wahrscheinlich.
Wirtschaftsrecht.
Mhm. Ja, dass es irgendwie so zwischen den Stühlen ist. So keiner kann richtig was damit anfangen. Und sie können eigentlich mehr, als man ihnen zutraut. So ist so der allgemeine Ruf und Flavor vom Wirtschaftsjuristen, den ich so mitbekommen habe. Warum ist das so spannend? Vielleicht kleiner Ausflug dahin?
Kleiner Ausflug. Es ist eine schöne Mischung aus BWL, also diesen wirtschaftlichen Themen, und Juristerei hilft einfach. Ja, nicht nur darum oder dazu, dass immer die erste Antwort ist, es kommt darauf an. Mhm. So, das hat man natürlich behalten. Mhm. Aber sich so mit komplexen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, so ein grundsätzliches Verständnis mal zu generieren für richtig und falsch, muss ich sagen, war sehr, sehr, sehr gut, sehr umfassend. Und dann eben durch diese Spezialisierung bist du dann natürlich bei Themen wie Arbeitsrecht natürlich jetzt auch nicht ganz so schlecht aufgestellt. Also du bist breit einsetzbar, sage ich mal.
Hat dann auch sozusagen für den Job in der Personaldienstleistung dann gut weitergeholfen. Du hast ja das Thema Führung irgendwo so ein bisschen rausgesucht.
Schon an der einen oder anderen Stelle hilfreich.
Ja, genau. Du hast ja das Thema Führung rausgesucht. Warum ist dir gerade dieses Thema so ein besonderes Anliegen, sage ich mal?
Weil mich das eigentlich die ganzen 20 Jahre begleitet. Also schon auch in der ersten Firma, in dem ersten Unternehmen, war ich ja der erste Mitarbeiter und alles, was nach mir kam, habe ich dann praktisch um mich herum aufgebaut und viele Erfahrungen sammeln dürfen. Gute, schlechte, viele Fehler gemacht. Und ich glaube, dass vielleicht früher noch mehr als heute, es kommt ja ein bisschen anderes Bewusstsein, aber es ist ein relevanter Step, in der eigenen Karriere sich zu überlegen, ja, wo soll die Reise hingehen? Und für viele heißt es dann, wenn ich Karriere machen will, dann muss ich ja Führung machen.
Ja.
Und ich habe einfach auch viele gesehen, die damit unglücklich geworden sind. Viele, die hätten vielleicht lieber was anderes machen sollen und auch viele tolle Beispiele. Und mich begeistert das Thema, auch wenn es sehr, sehr herausfordernd ist. Und dann denke ich einfach, hier ist ein schönes Format, vielleicht so ein bisschen Mentor zu sein, Menschen, die an diesem Punkt vielleicht gerade stehen, ein paar Themen mit auf den Weg zu geben, sich Gedanken zu machen. Ist es das Richtige? Ja, nein, wann? Also ist einfach ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Und von daher freue ich mich, dass wir uns dazu austauschen können.
Ja, das ist, denke ich mal, ganz genau der Punkt, den du auch sagst. Wenn man an eine Karriere denkt, dann hat das für viele einfach auch etwas damit zu tun, in der Hierarchie aufzusteigen, Menschen zu führen, weil es für viele Unternehmen ja auch nur der einzige Weg ist. Also ich meine, manche machen ja auch diese Spezialistenlaufbahn und damit verbunden dann auch nochmal seniorere Titel wie Principal oder sowas. Das hat sich ja mittlerweile entwickelt und das finde ich auch gut, wenn man das als Alternative hat, dass man trotzdem dieses empfundene Status-Upgrade hat, sage ich mal, auch finanziell vielleicht ein Upgrade hat, aber nicht unbedingt die Führung mit hinzunehmen muss, wenn man sie nicht wirklich will. Also das heißt, was würdest du denn sagen, wann sollte sich denn ein Personalberater für eine Laufbahn in der Führung entscheiden?
Da würde ich mal starten, erstmal mit dem Zeitpunkt. Ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Dafür, glaube ich, musst du erstmal deinen Job sehr, sehr gut können und beherrschen. Sind wir nachher später beim Thema Leading by Example, aber ich glaube, wenn du startest in die Branche und noch nicht richtig sattelfest bist und selber noch am Struggeln und lernen musst, man muss in unserem Job immer was lernen, ne? Aber dieser Punkt, wo du sagst, hey, ich bin bereit, das ist, glaube ich, manchmal ist es auch, dass das familiäre Umfeld nicht passt. Mhm. Ne? Oh Gott, gerade Vater geworden. Ich weiß nicht, ob man sich das dann antun sollte. Also ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Ich glaube, da kann man sich mal drüber Gedanken machen. Und dann für mich entscheidend, woher ziehst du deine Energie? Ne? Weil wir werden noch darüber sprechen, wo die Herausforderungen liegen. Aber einfach ist es definitiv nicht. Und ich sage immer auch zu meinen Leuten, da muss man schon Menschen lieben. Ne? Du brauchst ein starkes Why, ein starkes Warum. Bin ein Riesenfan von Simon Sinek. Und es ändert sich vieles, wenn du in die Führung gehst. Aber wenn deine Hauptmotivation irgendwie daraus besteht, wenn es dir immer sehr viel Spaß macht, andere in den Vordergrund zu bringen, andere ins Rampenlicht und nicht immer du selbst, dann ist das schon, glaube ich, ein gutes Indiz dafür, dass Führung was sein könnte.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, der richtige Zeitpunkt, kann ich den Job selbst? Das bringt mich auch so ein bisschen an die Frage ran, ob ich denn selber wirklich immer auch Top-Performer sein muss, um Führungskraft zu sein. Also wie gut muss ich den Job tatsächlich können und wie lang empfiehlst du denn erstmal wirklich auch operativ im Geschäft tätig zu sein, bevor die Führungsaufgabe kommt?
Top-Performer? Nein, glaube ich nicht. Ich war wohl in dem Job und bin wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht, aber ich habe schon Leute gesehen, die besser sind. Also das ist vielleicht der eigene Beweis. Aber du musst ihn schon gut können. Oft ist das ja so, haben wir, glaube ich, alle auch schon häufiger gesehen. Der Top-Performer wird so ein Stück weit reingepusht in die Rolle, übernimmt das Team. Und was dann passiert ist, die Person wird unglücklich, kommt mit der Herausforderung vielleicht gar nicht richtig zurecht. Und dann hast du auf beiden Seiten verloren. Ne? Mhm. Weil oftmals dann diese Menschen dann auch das Unternehmen verlassen. Wenn es nicht geklappt hat, dann suchen sie ihr Glück woanders. Das finde ich halt enorm schade. Habe ich selber auch schon gesehen. Würde ich heutzutage anders machen und davor warnen. Ein Low-Performer sehe ich überhaupt keine Chance, kriegt keine Akzeptanz vom Team, wenn du da drin sitzt und alle sagen, Mensch, er hat gar nicht verstanden, wie der Job funktioniert, ich kann nichts lernen, ich kann nicht zu der Person aufschauen. Das wird's nicht funktionieren, aber eine gute, solide Performance. Das festzumachen an Jahren, weiß ich nicht. 2, 3, 5, weiß ich nicht. Irgendwo sowas in dem Dreh, glaube ich. Ne? Es gibt ja auch Lebensläufe, wo du sagst, hey, der hat ja vorher schon Führung gemacht, vielleicht außerhalb der Branche, dann mag das schneller gehen. Es gibt ja auch so Persönlichkeiten, wo du sagst, boah, den könnte ich direkt irgendwie als Führungskraft nehmen. Aber ohne, dass jemand den Job gemacht hat, würde ich es nicht tun und würde ich es auch nicht empfehlen. Es ist einfach eine wahnsinnsgroße Herausforderung.
Was ist denn für dich eine solide Performance?
Je nachdem, was das Unternehmen definiert als eine Standard-Performance, so würde ich es vielleicht definieren. Perm, Temp, Interim, ne? Einfach solide. Guckst du das Umfeld an und sagst, wo ist hier der Durchschnitt? Das mag ja jeder anders sehen, ne? Aber vielleicht einfach so, dass ich immer einfach eine stabile Pipeline habe. Ich bleib jetzt mal bei Perm, ein Deal im Monat, dass ich den gut und solide durchziehen kann. Nicht ein Quartal mit einer Null oder solche Geschichten. Ja.
Wie erkennt man denn dann eine potenziell gute Führungskraft? Weil manchmal ist es ja schon auch so, dass man vielleicht denkt, wie gesagt, auch aus diesen Statusgründen, dass man sagt, oh ja, Führung, das ist auf jeden Fall was für mich, ne? Ich mag dieses eben Vorangehen und mag dieses gesehen werden und irgendwie auch, ne, ein Team hinter mir und das fühlt sich alles gut an. Aber letzten Endes ist es vielleicht dann doch nicht so das, was ich eigentlich möchte. Wie kann die Führungskraft im ersten Schritt, also die Führungskraft dieser Person, die Führungskraft werden soll, aber vielleicht auch die Person selbst das erkennen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ziehe ich aus der Arbeit mit Menschen Energie? Also ist mir sozusagen der andere irgendwie auch wichtiger als ich selber? Aber gibt es da denn noch zusätzliche Themen, wo du sagst, da kann man es eigentlich ganz schön beobachten, dass das vielleicht die bessere Führungskraft ist oder eine gute Führungskraft sein kann?
Ich fange mal an mit der Person, die der Observer praktisch ist. Also ich schaue jetzt, ob jemand das Ganze kann. Dann würde ich immer empfehlen, die Person da mal ganz sachte ranzuführen. Vielleicht über ein Mentoring oder zu sagen, guck mal hier, wir haben jemanden neu eingestellt, involvier dich mal ins Training. Also erstmal so eine Phase suchen zum Warmlaufen und dann siehst du es relativ gut. Das eine ist ja, kriegt die Person noch ihren normalen Job hin, ne? Oder opfert sie sich, sage ich mal, in dieser neuen Rolle total auf und die eigene Performance geht runter. Das hilft uns allen nichts. Ja, dann ist das schön, dass du dem neuen Mitarbeiter geholfen hast, aber da bleibe ich mal immer schön bei dem Beispiel mit dem Flugzeug. Erstmal setzt du dir selber die Maske auf und dann den anderen. Ja, also du darfst nie, ich glaube, das ist auch ein großer Trugschluss, Fehler oder Falle, in die man so tappen kann in der ersten Führung, seine eigene Performance dann hinten anzustellen und dann geht das da den Bach runter, weil man sich so stark fokussiert auf die andere Person, was ja eigentlich auch gewünscht ist. Aber ich glaube daran, du siehst das, ne? Ob da jemand Spaß hat, ob sich jemand da einbringt oder relativ schnell überfordert ist. Und das spiele ich gleich rüber zu der Person selber auch. Reflektieren, ehrlich sein, Feedback suchen, sich austauschen mit der Führungskraft und einfach mal auch drüber sprechen, wie fühlt sich's an? Ne? Dass man überfordert ist, ich glaube, das ist normal. Wir müssen ja alle in der Rolle was lernen. Aber du merkst schon, ob du sagst, das nervt mich jetzt, ja. Und auch schon wieder bin ich irgendwie ansprechbar. Und ich bin der Einzige, der hier abends sitzt und alle sind schon weg. Wenn dich das nervt, würde ich es lassen, ja. Aber fassen wir es vielleicht so zusammen, als Führungskraft, sowohl als auch die Person, die in die Führung gehen will, such dir eine Phase aus oder vereinbart das, Testcases, Mentoring, solche Geschichten, erstmal so ein bisschen Führungskraft auf Probe, um sich das anzugucken beidseitig.
Ja, macht total Sinn. Was würdest du denn sagen, was sind denn die schönen Seiten der Führung?
Oh, jetzt komme ich ins Schwärmen. Wenn jemand vor dir sitzt, wirklich, ja, wenn jemand vor dir sitzt und sagt einfach nur Danke. Oder Thomas, guck mal, ich habe das ausprobiert und das hat geklappt. Und wenn du diese Strahlen siehst in den Augen, dann ist alles andere, zumindest so für mich, vielleicht bin ich ein bisschen romantisch da veranlagt, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist auch aus meiner Erfahrung den Leuten, die das mit Herzblut machen, wichtiger als der Bonus und hier noch 1.000 Euro extra und dies und das. Es geht darum, diese starke Verbindung mit Menschen zu schaffen. Und wenn du die Chance hast, Menschen auf so einem Weg zu begleiten, ob in Führung oder in die Performance oder wo auch immer, in eine ganz neue Karriere, Und die kommen und es ist auf das zurückzuführen. Manchmal ist es ja nur ein Wort, ein Tipp, mal über die Schulter schauen oder einfach, dass sie wissen, du glaubst an sie. Was da zurückkommt, ist enorm.
Also so dieses einfach dieses Gefühl, unterstützend zu sein. Hast du denn da vielleicht noch, wenn du sagst, im Schwärmen, lass dich ruhig aus.
Ich lass mich aus.
Was war denn so in deiner Führungskarriere oder Laufbahn so ein Moment oder etwas, woran du dich erinnern kannst und sagen kannst, okay, das ist das, wofür ich es mache. Hm. Also zusätzlich zu dem, was du natürlich gesagt hast, das sind ja auch wahrscheinlich auch die vielen kleinen Momente im Alltag, die dann da auch Energie zurückgeben können. Hm. Aber gab es denn auch sowas, wo du sagst, okay, daran erinnere ich mich auch noch besonders gerne?
Ja. Ich schieb einmal kurz was ein für die Winterzeit als Buchlektüre, John Strelecki, Café am Rande der Welt, wo er spricht vom Zweck der Existenz. Damit habe ich mich lange mit beschäftigt. Weil ich glaube, um ganz offen zu sein, auch wenn du in der Führung bist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es keinen gibt, der zwischendrin auch mal gezweifelt hat und sagt, warum tue ich mir das an? Also die Frustration gehört dazu. Auch der Moment zu sagen, ich konzentriere mich einfach mal auf mein eigenes Geschäft, da habe ich wesentlich weniger Stress und da kann am Ende sogar noch mehr Geld verdienen. Und dieser Zweck der Existenz, wenn ich den so runterbreche, und bin wieder beim Studium runter subsumiere, dann war es für mich, andere Menschen besser machen. Deswegen wollte ich auch immer Vater sein, bin ich Gott sei Dank auch, habe einen 14-jährigen Sohn, ist auch nicht ganz einfach, dem was beizubringen. Ja, aber du siehst einfach, wie der sich entwickelt und auch ab und an mal einen Tipp vom Vater annimmt. Das ist toll. In der Führung fällt mir ein Thema ein, als ich aus diesem Startup-Umfeld das erste Mal in den Konzern gewechselt bin. Da hat man mir gesagt, wir stellen dich ein, aber als Berater, wir haben keine Führungsrolle hier. Und ich wollte auch keine, weil da hatte ich genug Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich kann auch erstmal gerne Pause machen. Ich komme hier nur rein als Berater und möchte ausgebildet werden. Und in meiner Probezeit wurde eine neue Person eingestellt. Und schwupps saß ich schon ganz von alleine, keiner ist gekommen. Ich saß daneben, ich hatte Spaß, der Person was beizubringen. Und dieses Gefühl, dass du was beigetragen hast, obwohl du gar nicht verantwortlich warst, dass die Person einen Deal gemacht hat, über die Probezeit gekommen ist, das war dann spätestens für mich nochmal wieder der Impuls zu sagen, Thomas, dir ist das wichtiger, da ziehst du deine Energie raus, mach das weiter. Und dann habe ich auch alles auf diese Karte gesetzt und bin seitdem auch immer in Führungsrollen gewesen. Und für mich steht das fest, ich mache es auch so lange, wie es irgendwie geht und jemand mit mir das machen möchte, mache ich es weiter. Aber das sind so Momente und da gibt's viele, ne? Dass jemand sich vorbereitet auf schwierige Gespräche, Verhandlungen, wie auch immer, Mitarbeitergespräche und dann kommt und sagt, hey, ich habe das so umgesetzt, das hat wunderbar funktioniert und du siehst, wie Menschen wachsen. Und da gibt es sehr, sehr viele Momente, Gott sei Dank, die du auch brauchst zwischendurch auf dem Weg, um das durchzuhalten. Ne?
Ja, ich finde es sehr schön. Also ich kann das total fühlen, was du sagst. Und ich finde es immer schön, wenn Menschen Dinge finden, die ihnen Energie geben. Also über die Jahre hinweg wird man doch sehr aufmerksam dafür, was gibt mir Energie und was nicht. Und gerade wenn man als Mensch auch viel im Kopf unterwegs ist, also viel so sollte es sein, das ist die Hierarchie, das erwarten vielleicht auch andere von mir und so weiter, hat man da vielleicht oftmals nicht so den richtigen Zugang und merkt es irgendwann dann, wenn man merkt, oh, mir gehen irgendwie die Reserven aus. Also ich fühle mich irgendwie schlapp, es macht irgendwie nichts mehr so richtig Spaß und Sinn und es ist irgendwie so leer alles, obwohl man vielleicht vom Erfolg her von außen betrachtet sehr weit gekommen ist. Ja, vermissen manche irgendwann so dieses, was erfüllt mich eigentlich, ne? Und das muss gar nicht mal das sein, was jetzt so von allgemein hin als Karriere betrachtet wird, ja, sondern es ist einfach genau das, was du auch sagst, dass man in sich rein spürt und merkt, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, ne? Und da dann einfach schaut, klar, im Bereich Führung würde es jetzt in die klassische Hierarchie und was definiert man als Erfolg schon reinpassen. Aber es sollte eben nicht dieser Statusgedanke sollte jetzt nicht der hauptausschlaggebende Punkt sein, sich dafür zu entscheiden, sondern es sollte wirklich das Thema sein, gibt es mir Energie, anstatt es mir zu ziehen, weil ansonsten wirst du es auch nicht lang und auch nicht mit Freude und auch nicht mit Erfolg machen, ne? Und das dann eben langfristig zu finden, so seine Energiequellen zu finden, was macht mir wirklich Spaß, was schenkt mir Energie, ist eben wichtig, um auch lange Freude zu haben und sich da erfüllt zu fühlen. Also deswegen finde ich es schön, dass du das eben auch so auf den auf den Punkt bringst und auf diese Dinge herrückführst, weil es natürlich auch jetzt gerade, es ist ja wie in der Elternschaft genauso. Gut, da kannst du dich jetzt mal nicht eben dafür oder dagegen entscheiden. Die Kids sind dann irgendwann da und ja, get along with it und daran darf man dann wachsen. Aber was würdest du denn sagen, ist denn so auch das Herausfordernde in der Führungsarbeit?
Das ist im Wesentlichen der Spagat zwischen dem Operativen und der Führung, ne? Die Verantwortung, die wirkliche Führungstätigkeit, so, die man ja dann nochmal wieder unterscheiden könnte zwischen Managen und Leading. Aber das, was wir vorher kurz schon auch mal angerissen hatten, du machst ja zumindest auch in unserer Branche, ja, und in der bin ich unterwegs und von daher habe ich da meine Kompetenz. Und so ist es bei uns intern eben auch. Es gibt keinen Manager, in welcher Funktion auch immer, der nicht operativ ist. Also wir müssen alle unser operatives Geschäft gewuppt kriegen, sagen wir es mal so. Aber nebendran hast du vielleicht 2, 3, 5, 7 Leute, die auch noch deine Aufmerksamkeit wollen. Und das auszubalancieren, diesen Spagat, ich glaube, das ist das große Thema.
Ja, das ist ja jetzt auch eher ein bisschen übergeordnet. Ja, mach's doch mal ein bisschen konkreter, auch im Alltag, möglicherweise auch gerade in der aktuellen Zeit nochmal, wo es ja auch eine besondere Herausforderung gibt, weil viele Unternehmen ziehen auch die Führungsriegen wieder weg von der reinen Managementverantwortung ins operative Business. Plötzlich fällt vielleicht auch das Talent Acquisition Team weg und das Trainingsteam wird eingekürzt, ne? Und plötzlich kommt man eigentlich aus Paradies und steht jetzt wieder da und muss irgendwie alles alleine machen und auch sein Business wieder hochziehen, sage ich mal, produktiv werden. Und es ist ja auch schon so, dass zum Teil ja auch das Team immer auf einen guckt und sagt, okay, das, was er da jetzt predigt, macht er das denn eigentlich selber? Ist er selber erfolgreich? Ja? Also wenn man das wirklich mal so auf diese operative Ebene zieht, was konkret sind denn so Situationen, wo eine Führungskraft dann ja sich selber auch managen muss?
Ja. Du bist ja jetzt mittlerweile auch im Norden, dann können wir den Spruch ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf, den können wir gut nutzen. Aber es ist genauso, wie du es beschreibst. Die Leute gucken und haben Erwartungen. Ich nehme mal ein Thema raus. Bonus wird quartalsweise ausgeschüttet. Der Manager sitzt drin, das sind auch Situationen, die ich gesehen habe. Mhm. Oh, Monat 1 läuft ganz gut, Monat 2 läuft ganz gut. Ich lehne mich kurz mal zurück, so Eigenperformance, ja, und da sitzt du schon mit dem erhobenen Zeigefinger. Und sagst so, Achtung, du musst selber was reinhauen. Je nachdem, ja, wenn dein Team nicht so gut performt, dann sehe ich die Führungskraft, dafür hat sie auch die Erfahrung und das Ownership, zu sagen, hau hier selber deine Themen damit rein und trage was mit bei und verlass dich nicht darauf, dass die anderen das machen. Ne? Vielleicht jetzt auch mal gerade zu dem, wenn du gerade überlegst, möchtest du Führung machen in diesem Umfeld? Führung ist nicht der Ausweg aus dem Operativen. Ja, ich möchte hands off. Ich möchte kommen und drei Leute managen. Dafür braucht niemand jemanden, der da sitzt und den Ton angibt, sondern wir brauchen Leute, die mitmachen, die selber Spaß an dem Job haben und ihren Teil dazu beitragen. Das ist wichtig für deren Akzeptanz. Aber das ist auch wichtig, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, für letztendlich den monetären Ausgleich. Denn der Deal sollte eigentlich sein, finde ich, wenn du Führung machst und du hast ein gut laufendes Team und trägst auch selber ein Stück weit dazu bei, dann musst du dafür besser entlohnt werden, als wenn du rein nur den Sales gemacht hättest, als Kompensation für den Druck, für den Stress, auch für die Mehrarbeit. Wenn aber dein Team Erfolg nicht so stark ist, weil du selber auch nichts dazu beigetragen hast, dann kann der Deal nur sein, du musst erstmal deine Leute glücklich machen und vielleicht bleibt am Ende für dich weniger übrig als vorher. Und dann kommt der große Frust und den habe ich häufig eben auch gesehen, dass dann gar nicht die Awareness da ist, ist gar kein Geld da zum Verteilen, weil ich mich vielleicht auf die falschen Sachen konzentriert habe. Und deswegen nochmal wieder zurück, guck erst, dass du deine eigenen Hausaufgaben gemacht bekommst, dein eigenes Business nicht vernachlässigst, weil am Ende kommt nachher die große Frustration, ja, ich habe mich so viel um die anderen gekümmert und das hat nicht funktioniert und jetzt haben wir alle ein Problem. Da das vielleicht macht es das ein bisschen greifbarer.
Das ist natürlich so eine Sache, die du ansprichst, weil aus meiner Erfahrung heraus ist oftmals der Schritt in die Teamverantwortung, gerade wenn es ein Top-Performer war, schon mit einem finanziellen Rückschritt verbunden und die Unternehmen strugglen schon ziemlich, den irgendwie auch auszugleichen und trotzdem die Führungsaufgabe spannend und attraktiv zu machen. Hast du da auch nochmal einen Tipp für die Unternehmer, wie sie mehr gut performende Berater in die Führungsaufgaben bringen können?
Ja, ist genau das Thema, was wir vorhin hatten. Warum ist der Top-Performer und so weiter? Das ist die beste Führungskraft ist ein Risiko. Aus meiner Sicht, wie kannst du damit umgehen? Du musst da offen sein. Und da sind wir wieder und offen und transparent sein und keine Märchen erzählen vom, wie toll das alles sein wird und was da an Geld später fließen wird. Es geht wieder darum, darauf zurück, mit dieser Person sich offen und ehrlich hinzusetzen und zu überlegen, du willst den Job hier noch 20, 30, 40 Jahre machen. Ist es das Geld und das ist völlig okay, dann lass es, mach nicht diesen Schritt. Du wirst auch in der Führung immer gutes Geld verdienen. Aber es gibt letztendlich auch eine Regel, die da sagt, wenn du im Vertrieb arbeitest, dann sollte eigentlich der Top-Vertriebler bei dir im Team mehr verdienen als du. Und das musst du erstmal verarbeiten. Mhm. Und da musst du erstmal sagen, hey, damit bin ich fein, das ist okay, weil so gut wie die Leute sind, helfen sie mir auch in meinem Job. Aber wenn deine Hauptmotivation nicht dein eigener Bonus ist, sondern Menschen zu entwickeln, dann ist das in Ordnung, dann ist das der richtige Schritt, aber du musst eben auch offen sein. Auch das habe ich oft genug gesehen und du sicherlich auch. Der Top-Performer dann in die Führung und genau das passiert, mehr Stress, viel mehr zu arbeiten und am Ende weniger Geld. Da muss man frühzeitig drüber reden.
Ja, und ich sag mal, auch ein großes Frustrationspotenzial ist auch in dem Moment, wo du Leute ins Team geholt hast, ja, sie fangen vielleicht auch gerade an zu performen und gehen wieder. Also dieses Gefühl der never-ending Story, du fängst immer wieder von Null an und das Team will eigentlich gar nicht so richtig wachsen und vielleicht liegt es in einigen Fällen auch gar nicht so sehr in deiner Verantwortung. Du gibst dein Bestes, aber trotzdem wandert das Team ab, weil es irgendwie in dem Unternehmenssetting irgendwie Themen gibt. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich auch schon ein Frustrationspotenzial. Genauso, wenn ich mich erinnere, ich bin ja auch von als Trainer irgendwann in die Führungsaufgabe gekommen, weil ich mir dann auch überlegt habe, wenn ich mich jetzt weiterentwickeln möchte, was sind jetzt die Richtungen? Und da war jetzt die Frage, entweder ich erweitere den Span irgendwie so auf Führungskräftetraining oder ähnliches, dass man sich inhaltlich weiterentwickelt oder geht halt die Führungsebene nach oben. Und was ich sehr herausfordernd empfand, war diese Sandwich-Position. Die Sandwich-Position zwischen Geschäftsführung und dem Team. Und ich bin jemand, mir ist das Thema Authentizität und Verlässlichkeit extrem wichtig. Also das heißt, wenn ich auch in meiner Arbeit mit den Mentees zum Beispiel Dinge sage, dann will ich, dass man sich auch drauf verlassen kann. Und dann ist das auch doppelt und dreifach abgeprüft. Und so gab es bei mir damals eine Situation, dass, und das war echt traumatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, das werde ich wohl nie vergessen. Ich habe damals als Head of Learning und Development in der internationalen Personalvermittlung ein Team verantwortet und es gab einen Trainer in meinem Team, der hat erst in Europa gearbeitet und da war im Gespräch, dass er Asia-Pac, also Asien sozusagen und den pazifischen Raum als Trainer betreuen soll und auch umziehen soll. Und dann war so ein bisschen die Frage, es hat ihn schon interessiert, aber was ist, wenn ich jetzt nicht hingehe, kann ich auch weiterhin in Europa eben als Trainer tätig sein? Und ich habe das auch mit der C-Level-Ebene nochmal abgecheckt und die haben gesagt, ja, kein Problem, wir finden auch hier Ansatzpunkte. Dann hat sich der Trainer entgegen entschieden, also wollte dann in Europa bleiben und ich musste ihn dann 4 Wochen später kündigen, weil es anscheinend dann doch nicht ins Budget gepasst hat. Und dann stand ich dann da heulend vor dem Standortteam in Stuttgart und habe den Trainer gehen lassen müssen. Und das war für mich richtig prägend. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will, dass sich mein Team auf mich verlassen kann. Also alle die sich auf mich verlassen wollen, die sollen sich auf mich verlassen können. Und das kann ich einfach. In dieser Funktion kann ich das nicht, wenn die oben drüber, also ich dann immer vielleicht auch teilweise Entscheidungen eskalieren muss und ausführen muss, die ich nicht vertreten kann, das bin ich einfach nicht. Ja? Also das fühlt sich für mich nicht richtig an. Solche Situationen wird es doch sicherlich in der Führungsposition einer Personaldienstleistung ebenfalls geben, oder?
Ich glaube, die gibt's überall. Denn ich meine, deine Aufgabe, die shiftet ja in dem Moment, wo du in die Führung gehst. Da geht es viel stärker natürlich darum, was ist dein Auftrag? Ja, und ganz runtergebrochen ist dein Auftrag, das Überleben des Unternehmens zu sichern und auch die Ziele des Unternehmens durchzusetzen und zu verfolgen. Ob das immer hundertprozentig vielleicht deine Meinung ist, ja, da muss man vielleicht ein paar Abstriche machen. Kommt aber der Punkt, wo du sagst, vielleicht die ganze Strategie, die ganze Richtung, und da hat ja jeder seinen eigenen Wertekompass und ich glaube, der ist auch extrem wichtig, den nicht aus dem Auge zu verlieren, da musst du Konsequenzen tragen oder ziehen. Die hast du ja dann auch gezogen. Ja. Und an dem Punkt war ich in meiner Karriere auch schon. Und dann guckst du, ich finde immer, du musst morgens und abends vernünftig in den Spiegel gucken können. Ja. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann musst du für dich auch eine Entscheidung treffen und sagen, gut, dann ist es nicht mehr das richtige Umfeld. So möchte ich nicht arbeiten, führen, wie auch immer. Dann machst du was anderes. Da gehört was dazu. Also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe also vor dieser Station ja schon einmal eine große Verantwortung auch für über 100 Mitarbeiter gehabt, große Strukturen, und habe dann aus unterschiedlichen Gründen gesagt, ich möchte einfach was anderes machen, und bin auf Null gegangen. So, da hatte ich aber auch schon Frau und Kind. Das ist auch nicht eine ganz einfache Diskussion zu Hause, sowas dann zu machen. Aber ich hatte das starke Gefühl in mir drin zu sagen, nein, ich habe die Energie und Lust, ich möchte was anderes. Aber du musst die Konsequenzen dann auch bereit sein zu tragen, und hab dann nochmal wieder was von komplett null allerdings aufgebaut und bin jetzt 7,5 Jahre später dann in der Funktion, dass ich sagen kann, jetzt kann ich, habe ich eine größere Verantwortung nochmal, zumindest regional als vorher. Aber du musst diesen harten Schritt dann für dich machen. Also du musst dir auch als Führungskraft selber treu bleiben. Von daher kann ich deinen Punkt total nachvollziehen und auch die Entscheidung, die dann da dran.
Und das ist, denke ich mal, auch eine Komponente, die wichtig ist, ob dieser Spannungsfelder, die wir gerade so illustriert haben, die sicherlich wichtig ist als Führungskraft, die so zu diesem operativen Tun hinzukommt, ist nämlich das eigene Management der Emotionen. Ne? Wer managt denn die Führungskraft und motiviert, wenn sie eigentlich diejenige ist, die immer vorne dran steht und weitermachen soll, auch wenn es vielleicht einfach hart ist? Da geht es ja auch darum, wie manage ich mich mental? Ja? Was war denn da so eine Technik oder was ist ein Gedanke, wie auch immer, eine Routine, die dir weiterhilft, wenn du merkst, ja, du willst vielleicht auch oder kannst vielleicht gerade auch nicht stark sein, musst aber, weil du eben auch die Führungskraft bist, oder du findest jetzt auch gerade die Kraft nicht, gewisse Dinge zu tun, wie auch immer. Was ist da so ein Tipp, den du geben kannst, der eben bei diesem mentalen Management hilft?
Atmen.
Das klingt immer so profan, ne? So atmen. Aber machst du auch Atemübungen, so richtige Atemtechniken sozusagen?
Vielleicht jetzt nicht so ganz tief eingestiegen, aber ich sage ich mal, was ist mein Thema, ist so ein bisschen dieses Impulsive, ne? Das sind wir so auch als Macher und Löser, und jemand kommt mit einem Problem, und das ist auch gerade, finde ich, siehst du oft, wenn Leute dann frisch oder relativ junior noch drin sind in so einer Rolle, dann wird hier direkt eine Antwort gesucht oder beziehungsweise einen Lösungsvorschlag gegeben. Also dieses impulsive, oh, hier haben wir ein Thema, das können wir gleich so lösen.
Genau, das, Superman, löst sofort.
Da sage ich, da hilft Erfahrung, es hilft auch das Älterwerden. Ich habe mir auch Spaziergänge angewöhnt. Ja, ich liebe es, in der Mittagspause, wenn ich in Hamburg bin, einmal um die Alster zu gehen, nur für sich selbst reflektieren, mal den Kopf ein bisschen freikriegen. Aber es ist so, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, darf man sich auch bewusst machen. An der Spitze wird's einsam. Ne? Jeden Schritt, den du machst, kommst du aus deinem ursprünglichen, sage ich mal, Umfeld heraus. Schönes Beispiel, ein Team von 5. Ne? Eben waren wir noch Kollegen und jetzt werde ich die erste Führungskraft. Auch das habe ich durch. Ich habe Menschen vor mir sitzen gehabt, die weinend mir gesagt haben, du hast eigentlich meinen Job bekommen. Ich wollte das. Da geh mal mit um. Ne? Da musst du erstmal mit klarkommen, aber darauf solltest du dich gefasst machen. Es geht dann sehr schnell, egal wie gut die Kultur ist, wir und die da oben. Ne? Also du kannst nicht mehr alle Themen mit den Leuten teilen, du kannst vielleicht nicht mehr bei der Weihnachtsfeier bis zum Schluss bleiben. Also es kommt einiges auf dich zu. Bei mir ist ein sehr schönes Ventil sozusagen in dem Sinne, ich muss viel reden, ich muss darüber sprechen. Da habe ich meine Frau seit über 20 Jahren an meiner Seite, die kennt jede Geschichte, die braucht auch dazu nichts sagen, ne? Aber sie kann sich zumindest anhören, das funktioniert gut. Und ansonsten diesen Self-Care. Ne, ob es jetzt eine Meditation ist, aber die Lösung liegt in der Ruhe. Ich habe kürzlich eine schöne so Analogie gesehen zu einer Schneekugel, passt vielleicht auch zum Winter. Solange du sie schüttelst, siehst du gar nicht, was da drin ist. Du musst warten, bis sich die Schneeflocken gesetzt haben. Dann siehst du die Figur, die da drin ist, oder übertragen vielleicht auch das Thema, die Herausforderung, und erst dann kannst du eigentlich reagieren. Gelingt auch mir nicht immer, ist, glaube ich, auch eine große Challenge. aber das vielleicht so ein bisschen als Best Practice und vieles kommt über die Erfahrungen, übers Alter.
Hm. Diejenigen, die jetzt sagen, nichtsdestotrotz, ich fühle einfach, das ist meine Berufung, da möchte ich hin, ich möchte führen. Wie kann sich denn jemand gut auf die Führungsaufgabe vorbereiten, beziehungsweise vielleicht auch die Entwicklung als gute Führungskraft unterstützen?
Hm. Also go for it, ne? Finde ich super, wenn jemand sagt, hey, das ist es, ich fühle es, dann mach es. Mach dir nicht von Anfang an zu viel Druck. Also dieses Thema, okay, dann gibt's hier erstmal die Promotion und dann guckst du mal, wie es ist, würde ich andersrum machen. Würde ich selber anbieten und sagen, kann ich vielleicht das erstmal testweise oder für einen Übergangszeitraum ohne eine große Veränderung mit Titel, ne? Auch nicht mit Geld, sondern erstmal gucken, dass wir beide Seiten schauen, ob das funktioniert, ob das was für mich ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt tolle Literatur, es gibt wahnsinnig viel Material dazu. Sein Umfeld beobachten, was wir vorhin hatten, ist es der richtige Zeitpunkt, zu Hause auch mal abstimmen. Vielleicht gibt's andere Pläne, die dem entgegenstehen. Ja, auch diese Gespräche habe ich geführt, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, hey, ich wollte das unbedingt. Aber ich habe meine Gesundheit riskiert, ich habe meine Familie verloren. Vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt. Also sich auch mit Menschen austauschen, die vielleicht den Weg schon gegangen sind. Sind wir wieder beim Thema Mentoring. Vielleicht hilft dieser Podcast, um sich Gedanken zu machen. Aber nicht irgendwie aus so einer Laune heraus oder aus, oh, ich brauche jetzt aber nächstes Jahr die Gehaltserhöhung, jetzt mache ich das. Oder das Unternehmen pusht so stark, das ist jetzt hier die Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ich mache es einfach, wenn ich auch noch gar nicht bereit bin. Da würde ich warnen, da würde ich den Finger heben und sagen, atme mal durch und mach dir genau Gedanken dazu, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist und wie du das gestalten möchtest.
Ich kann mir vorstellen, wenn dann auch die Entscheidung getroffen ist, dass es sehr viel auch hilft, sich selbst mehr bewusst zu sein. Und ich weiß nicht, ob du in der Vergangenheit irgendwie eine Art Coaching-Ausbildung oder so gemacht hast, aber ich habe ja die NLP-Schiene komplett durch mit dem Practitioner, Master, wie ging es da weiter, Expert und Trainer oder irgendwie so, aber auch so ein paar systemische Komponenten gemacht. Und das hilft dann schon dabei, auch sich selber nochmal zu reflektieren, zu gucken, wer bin ich denn eigentlich? Auch so dieses Selbstbild, Fremdbild aufzuzeigen, sich selbst mehr bewusst zu machen, weil diese Sachen werden natürlich dann auch in einem zwischenmenschlichen Kontakt nochmal wichtiger, dass man selber auch weiß, wo habe ich denn vielleicht meine Schwächen auch, ne? Und wo kann ich dann auch souveräner Herausforderungen handeln, eben weil ich weiß, dass ich vielleicht auch in gewissen Situationen dazu neige, vielleicht impulsiver zu sein oder na erst direkt in die Lösung reinzugehen, zu diskutieren sozusagen, obwohl ich vielleicht einfach auch erstmal abwarten sollte, das Ganze mal setzen lassen sollte, wie auch immer. Ne? Also das denke ich, aus meiner Sicht ist immer so dieser erste gute Schritt, um eine gute Führungskraft zu werden, dass man sich selbst sehr bewusst ist. Hast du irgendwie da was gemacht, coachingmäßig, zufällig?
Ich habe da was Tolles, ich habe viele Sachen gemacht, aber keine Ausbildung zum Coach oder NLP, aber ich bin unheimlich interessiert. Ich habe mal zum Beispiel, bin ich mal in einem Kloster gewesen. Ja, mit Bodo Jansen. So, den kennt man vielleicht aus dem Film Die Stille Revolution, hat sich da viel mit beschäftigt. Einen ganz interessanten Werdegang, aber genau darum ging es dort auch. Nur wer sich selber führen kann, der kann auch andere führen. Ne? Es geht um Selbsterkenntnis, Selberwissen. Sind wir vielleicht auch wieder bei dem Warum? Die Frage musst du für dich beantwortet haben, weil du wirst immer wieder darauf zurückkommen. Und wenn da kein starkes Warum ist, es hilft kein Geld, es hilft kein Titel oder Anerkennung, sonst was, wenn du da ganz alleine bist mit deinem Stress und negativen Themen, und da sind viele, wenn du da kein starkes Warum hast und nicht selber eben weißt, wie mit dir umzugehen, wird es nicht funktionieren. Also was auch immer, literaturtechnisch, Kurse, Austausche, wie auch immer, super investiert.
Ja, okay. Jetzt habe ich ja vorhin erwähnt, und das vielleicht so die Frage für die Zielgerade, dass es jetzt in vielen Unternehmen auch so ist, die Führungsebenen aufgebaut haben, dass diese Führungsebenen jetzt wirklich auch wieder ins Operative gehen. Du hast zwar gesagt, das sollte auch nie ganz aufhören, aber es gibt in manchen Unternehmen einfach Führungsebenen, wo es aufgehört hat, die wirklich rein managend sozusagen tätig waren, die jetzt wieder zurück ins Billing dürfen. Hast du Tipps, wie sie damit ja gut umgehen können und wieder schnell, sage ich mal, in ihr Tagesgeschäft und in die Operative finden?
Akzeptanz. Akzeptanz und just do it. Es gibt aus meiner Sicht, vielleicht gibt es die Positionen noch. Ja, aber ich denke, sie sind schwerer zu finden und wahrscheinlich auch gut besetzt. Aber wir sehen es ja an allen Ecken und du ja auch. Diese Fähigkeit, selber auch immer noch mal den Hörer in die Hand zu nehmen, um mal bei dem alten Sprech zu bleiben, aus meiner Sicht ist viel einfach akzeptant zu sagen, das ist so, die Welt ändert sich, das ist die Situation, wie sie gerade ist. Und je länger du im Widerstand bist, im Widerstand kannst du auch nicht glücklich sein, du musst loslassen, du musst akzeptieren. Und wenn Akzeptanz heißt, das ist aber nicht mein Ding, noch mal zurück, ich habe es ja selber auch durch. Ich hatte vorher in der größeren Verantwortung, da war ich nicht am Kunden, da war ich jahrelang auch raus. Wenn du aber dann alleine sitzt vorm Laptop und machst Kaltakquise, weil ich auch kein warmes Netzwerk mehr hatte, dann entweder machst du es und du akzeptierst es, ich musste es, weil einer musste die Miete zahlen, ist eine tolle Erfahrung, so, aber ist nicht für jedermann was und jeder Frau. Und dann kann man ja, die Welt ist ja groß, dann muss man vielleicht umschiften, was anderes machen oder sich grundsätzlich mal Gedanken machen, wie die Reise weitergeht, aber jetzt Führungskraft zu sein, ohne das Operative, ohne den Spaß letztendlich auch rauszugehen zum Kunden, vielleicht nochmal das ein oder andere eben auch selber zu machen, Vorbild zu sein, wird sehr, sehr schwer. Und da bist du wieder bei dir selbst. Hör in dich selber rein und akzeptiere es. Habe ich Spaß dran? Kann ich es nochmal machen? Ne? Auch wenn es weh tut, dann mache ich es. Und wenn nicht, mach was anderes.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr runde Sache und wir haben ein sehr, sehr rundes Bild auch zum Thema Führung gegeben. Gibt's noch irgendwas, was du noch hättest sagen wollen, noch irgendeinen abschließenden Gedanken, der dir wichtig ist zum Thema?
Boah, ich habe viele, aber das sprengt den Rahmen. Vielleicht machen wir nochmal Part 2. Ja, aber wenn ich so runterbreche und die Essenz nochmal rausnehme, da kann ich jedem auch nur nochmal zusammenfassend mitgeben, gut Gedanken drüber machen. Überall ist ein Preisschild dran. Ja, das ist so meine Erfahrung auch. Du zahlst einen Preis für alles. So, du hast Familie und die Rolle heißt Reisen. Steht für mich heute auch an. Ja, da gibt's vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ach, das ist aber schön. Und da irgendwo ins Hotel, ja, okay, ja, aber es gehört zum Job. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich zu Hause bleiben. Es geht aber nicht. Du musst vor Ort sein, auch gerade jetzt. Wir haben gar nicht über Homeoffice und solche Sachen gesprochen. Wie kannst du dich irgendwo bewerben und sagen, ich mache Führung, ich komme einen Tag ins Büro und das Team ist jeden Tag da? Das sind Sachen, die funktionieren nicht. Leg dir die Karten und guck ganz genau, wo kommt die Motivation her, was möchte ich machen, was macht mir Spaß. Stell das Geld in dem Sinne erstmal, oder sagen wir mal, den letzten Euro hinten an. Guck langfristig, was macht mich langfristig glücklich. Wir wissen das, wenn du was gut machst, dann kommt auch das Thema Geld und Entlohnung und so weiter, das kommt von alleine. Ne? Das ist immer das Ergebnis. Aber sei dir bewusst, für jeden Schritt, den du machst, musst du auch einen Preis zahlen. So. Und manchmal ist auch ein Sidestep gut und manchmal ist es auch gut für sich zu erkennen, hey, das ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit. Ich gehe zurück, ich konzentriere mich auf mein eigenes Geschäft. Das sind vielleicht nochmal so abschließend so ein paar Sachen, die ich mitgeben kann, die es sich lohnt, entsprechend durchzudenken.
Super. Thomas, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Wenn jemand das Bedürfnis hat, ein Zuhörer, eine Zuhörerin, mit dir in Kontakt zu treten, vielleicht Nachfragen zu stellen, das Gespräch irgendwie zu suchen zu Themen rund um das Thema Führung, ist LinkedIn eine gute Anlaufadresse?
Würde ich sagen, ja. Ja, ist wahrscheinlich das Einfachste.
Genau, Thomas Hofmann auf LinkedIn. Ich würde auch den Link zu LinkedIn in die Shownotes verknüpfen. Wer sich einfach machen möchte, kann auch da direkt in die Shownotes reinklicken und den Weg zu LinkedIn gehen. Und dann danke ich dir nochmals und wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit beziehungsweise dann in Bälde ein paar schöne Feiertage, dass du gut runterkommst und das mit deiner Familie genießt.
Das mache ich sehr gerne. Danke dir für die Möglichkeit und die Zeit und den netten Austausch und bis bald.